No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Hallo Alex, schön, dass wir uns wieder hören und wir sind heute wieder zu dritt und ja, wir werden das Thema nicht los. Das Wasser ist omnipräsent und heute mit einem ganz speziellen Gast.
Ja.
Ja, den Matthias.
Zunächst einmal hallo Simone, servus Matthias. Ja, Simone hat schon richtig gesagt, uns lässt das Wasser, in dem Fall das Trinkwasser, nicht los. Mir wurden auch erst von Matthias die Augen geöffnet, der war bei mir zu Hause, hat einmal unser Wasser getestet, aber vielleicht stellst du dir mal selbst kurz vor, Matthias, wir haben dich als Trinkwasserfachmann, also nicht fürs Badewasser, sondern Trinkwasserfachmann. Matthias Hofstetter ist bei uns zu Gast. Bitte stell dir mal kurz vor, Matthias, wir freuen uns, dass wir dich heute da haben.
Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich bin ja mit der Simone schon länger in Kontakt und im Austausch. Ich habe da mal vor 3 Jahren auch so einen Hilferuf Richtung Simone abgesetzt, weil ich einfach damals mit chronischer Erschöpfung wirklich, wirklich am Ende war. Also perspektivlos und hatte nicht irgendwie die Idee, wie das bei mir nochmal besser werden kann. Und habe dann begonnen, an vielen Stellschrauben zu drehen, unter anderem eben auch an der ja so einflussreichen Stellschraube Mikrobiom mit der lieben Simone. Und da möchte ich hier auch einmal meinen Dank aussprechen. Also ohne Simone, und jetzt möchte ich das nicht irgendwie schönreden, sondern wäre ich einfach heute nicht da, wo ich wieder bin.
Na, das geht mehreren so. Das kann ich nur bestätigen. Ja, danke, Simone.
Das freut mich doch. Vielen Dank. Das freut mich. Und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass ich die Wege dann immer wieder quasi kreuzen oder treffen, weil du bist ja mittlerweile auch, glaube ich, durch deine Geschichte einfach und durch deine quasi Erschöpfungszeit sehr gewahr geworden, was nämlich so die Kleinigkeiten oder Wichtigkeiten im Leben betrifft, unter anderem Wasser. Und ja, erzähl mal ganz kurz, wie bist du mehr oder weniger zum Trinkwasserexperten geworden?
Ja, genau. Also ich beschäftige mich jetzt auch schon mehrere Jahre mit dem Thema Wasser. Das war für mich dann eigentlich wirklich auch eine der ersten Dinge, als mir gar nicht gut ging, als ich da diese gesundheitlichen Probleme hatte, wo ich einfach meine Aufmerksamkeit hingerichtet habe, weil ich gesagt habe, ja, der Körper, je nach Alter, besteht zu circa 60-70% aus Wasser. Demnach muss die Qualität einen irrsinnigen Einfluss haben. Habe dann mit mehreren Profis zusammengearbeitet, mir mal einen Überblick verschafft und gesagt, okay, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, wie kann ich meinen täglichen Bedarf an Wasser abdecken? Ja, Leitungswasser zum einen, dann habe ich die Möglichkeit Flaschenwasser. Ich hatte keine Idee, welche Flaschenwässer hochwertige Wässer sind, welche wirklich rein sind. Habe dann von außen einige Inputs bekommen und das hat die Neugierde in mir geweckt. Und ja, ich habe dann tatsächlich in den Anfängen so gestartet, dass ich hochwertiges Flaschenwasser getrunken habe. Das war im Endeffekt dann aber mit ja, einem Jahr lang Kosten von fast 3.000 Euro behaftet für einen zweiköpfigen Haushalt. Zusätzlich ist man dann auch noch recht gut eingedeckt mit rechtzeitig wieder nachbestellen, nachkaufen, Leergut wegbringen, also fast so ein Teilzeitjob eigentlich, wenn man das wirklich mit Flaschenwasser umsetzen will. Ja, und dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich gesagt habe, ich will so nicht weitermachen und habe mich begonnen, mit Filteranlagen auseinanderzusetzen.
Aber lass mir da noch einmal vielleicht kurz einhaken, weil was mein Interesse dann erweckt hat, muss ich ehrlich sagen, wir haben mit der Simone über Wasser geredet, dass viel trinken, aber nicht nur Wasser, da sollten Mineralstoffe und Elektrolyte drin sein. Dann haben wir eine Wassersommelier gehabt, die Gerlinde Mock, die uns da wirklich erklärt hat, die Unterschiede von den verschiedenen Wässern. Sie hat damals gesagt, weil ich gesagt habe, naja, bei uns in Österreich, wir sind Insel der Seligen, dürfen uns glücklich schätzen, wir haben das beste Trinkwasser, jeder kann die Pippen auftragen und da das Wasser raustrinken. Da hat sie gesagt, ja, Achtung, Wasserwerk, sichert die Wasserqualität nur bis zum Haus. Also was dann im Haus mit den Leitungen etc. passiert, bist du selbst verantwortlich. Und dann warst du bei uns und jetzt erklär uns bitte, warum sauberes Trinkwasser heute bei uns so schwierig ist hinzubekommen und viel, viel anspruchsvoller ist als früher. Weil das hat mir, ehrlich gesagt, die Augen geöffnet, wie das Trinkwasser bei uns aus der Leitung kommt oder in welcher Qualität.
Ja, genau. Also dann fangen wir da am besten ganz von vorne an. Wenn man sich jetzt unseren Planeten, die Erde, mal vor Augen führt, wir haben einfach eine begrenzte Menge Wasser. Das war immer schon so, vor Jahrmillionen und heute. Das heißt gleichzeitig aber auch, dass einfach die Menge Wasser, die wir haben, immer stärker belastet wird. Es gibt für den Planeten Erde keinen Zufluss, wo frisches Wasser quasi zufließt und auch wiederum keinen Abfluss, wo belastetes Wasser abfließen kann. Das heißt, die Menge Wasser, die wir haben, war immer schon die gleiche. Das hat im Endeffekt der Dinosaurier schon getrunken, wieder gepieselt. Das hat der Neandertaler getrunken, wieder gepieselt. Der Römer und wir eben heute.
Aber wir haben ja noch immer gute Qualität im Vergleich zum Rest der Welt, oder? Oder sehe ich das falsch?
Wir haben im Vergleich zum Rest der Welt recht gute Qualität. Es gibt aber trotzdem noch Länder, die bessere Qualität haben. Das sind mitunter nordeuropäische Länder zum Beispiel. Die haben trotzdem okay. Nochmal tatsächlich wesentlich bessere Qualität als wir. Und ich möchte aber auch schon vorschießen, also ich bin kein Freund von Pauschalaussagen. Ich kann jetzt nicht pauschal für Österreich sagen, wir haben die bessere Qualität oder wir haben im europäischen Durchschnitt gute Qualität. Man muss individuell messen, weil es ist einfach tatsächlich individuell wirklich so verschieden. Ich muss mir einfach anschauen, okay, wie ist es an Ort A, wie ist es an Ort B? Ich messe teilweise in zwei Ortschaften in unterschiedlichen Siedlungen ganz verschiedene Werte. Das hängt auch damit zusammen, woher wird die jeweilige Siedlung versorgt. Sind einige Faktoren, die da einfach hineinspielen.
Okay. Aber was heißt das bei uns? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich geprüftes Wasser bekomme. Vom Wasserwerk wird das geprüft. Und dann bin ich noch verantwortlich, wie das Wasser von meinem Haus zur Pippen kommt, oder? Du hast mal erklärt, das ist eigentlich Trinkwasserverordnung versus Realität. Das deckt sich nicht gleich. Ist das so?
Genau. Also wenn wir da jetzt hinschauen und aufs Leitungswasser bezogen, dann werden im Wasserwerk ca. 50 Parameter geprüft. Das sind 36 Grenzwerte plus eben ca. 14 mikrobiologische Parameter. Und dort prüft der Wasserversorger in Österreich. Danach muss das Wasser eben durch Rohrleitungen bis zu uns in den Haushalt, ist da auch teilweise bis zu 2 Tage unterwegs, wenn es mal längere Zuleitungen sind. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen, wie weit da die Wege sind. Steht natürlich da in der Nacht drinnen und permanent unter Druck. Also 4 bis 6 Bar Druck hat das Wasser in den Rohrleitungen. Noch dazu kommt, ja, dass die meistens aus Gusseisen sind sie schon ausgetauscht, bestehen sie aus PVC. Optimal wäre Stein oder Glas, wenn es darum geht, dass die Leitungen wiederum nichts ans Wasser abgeben. Also so wie es die Römer damals hatten, das war eigentlich ein guter Ansatz.
Also da hat man sich quasi, ich probiere das ganz einfach zu übersetzen, auf einen Mindeststandard geeinigt, was das Wasser können soll. Aber es ist nicht optimal. Da gibt es noch immer Möglichkeiten für Fremdstoffe oder Belastungen. Oder sind da auch Sachen drin, auf die gar nicht getestet wird, die vielleicht gefährlich sein?
Ja, also genau. Zurück zu den Werten und Stoffen, die geprüft werden im Wasser. Wir sind, wie gesagt, bei ca. 50. Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation wäre, dass 200 Werte geprüft werden. Und tatsächlich können über 2000 Fremd- und Schadstoffe im Wasser sein. Was prüfen wir nicht? Und das sind auch sehr problematische Stoffe in meinen Augen. Im Wasserwerk schauen wir uns nicht an eine etwaige Mikroplastikbelastung. Auch noch kleinere Plastikpartikel, also Nanoplastik zum Beispiel, wird auch nicht geprüft. Dann Dinge wie Medikamentenrückstände, Hormone.
Ja, da frage ich mich gleich wieder, Simone, was heißt denn das dann für unser Mikrobiom? Weil meine Bakterien tue ich ja auch da drin auflösen dann in unserem Wasser. Ich muss dazu sagen jetzt, wir wohnen, kein Geheimnis, in Gaden in Niederösterreich. Ich glaube, Wiener Hochquellwasser. Ich weiß ungefähr, wo die letzte Pumpstation ist. Der Matthias war bei uns. Naja, das Wasser ist gerade noch okay. Kann man das einmal so sagen?
Also ich würde es ehrlich gesagt, ich würde es nicht mehr trinken wollen. Vielleicht mal vorübergehend, wenn es sein muss. Aber ich würde es nicht mehr trinken, weil das kann dann jeder für sich selbst entscheiden.
Aber da kommen wir dann vielleicht noch drauf, was diese Werte wirklich bedeuten. Ja, weil ich habe dir zwar da stehen, was du bei uns gemessen hast und was ein gutes Wasser haben sollte, aber vielleicht, dass wir dann noch eingehen, was man dagegen tun kann und wie man das auch selber messen kann. Aber es ist nicht so, dass wenn das Wasser jetzt quasi freigeben wird vom Wasserwerk und heißt da super Wasserqualität, dass es dann wirklich so bei mir ankommt. A, genau. Weil schon nicht einmal alles dort geprüft wird oder überprüft wird. B, weil am Weg bis zu mir vom Wasserwerk auch noch einiges dazukommen kann, was ich nicht unbedingt haben will. Ist das richtig?
Ganz genau. Also du sprichst das schon an, ja. Also ich habe die älteren Rohrleitungen, wo ich eben auch nicht sicherstellen kann, dass da Korrosion stattfindet. Also da tut sich was in den Leitungen, ja. Und ich weiß von mehreren Bürgermeistern, dass auch vom Wasserwerk bis zu den Haushalten einiges an Wasser verloren geht. Das heißt, die Leitungen sind auch nicht immer ganz dicht. Und wenn aus Rohrleitungen was heraus kann, ja, dann kann wohl auch etwas hinein. Und somit nimmt es halt am Weg in den Haushalt auch wieder einiges mit. Ich wäre Freund davon, dass man sagt, ja, der Wasserversorger sollte in den Haushalten prüfen. In den Haushalten schauen, in welcher Qualität kommt das Wasser denn wirklich dann am Ende noch an.
Naja, die Frage ist halt immer, wer ist für was verantwortlich? Und ich weiß nicht, ich denke an Siedlungen, ich denke an Wassergenossenschaften, ich denke an Hochhäuser und so weiter, ist das sicher einfach regulatorisch ganz schwierig zu sagen, wer ist bis wohin verantwortlich. Aber was ich eher spannend finde, ist, dass wir so viele Stoffe prüfen können und eigentlich die WHO das auch empfehlen würde, oder? Und dass die einzelnen Länder dann nur so wenige Werte prüfen. Wie kannst du uns das erklären? Also wissen wir alle eigentlich, dass unser Wasser gar nicht so gut ist und deswegen werden diese Werte auch eher von der Zahl her hinuntergesetzt, kann man das so sagen? Dass man da quasi noch Wasser transportieren kann überhaupt?
Ja, genau. Also wenn man von Grenzwerten spricht, dann muss man dazu wissen, das sind politisch ausverhandelte Kompromisse. Da treffen verschiedene Interessen aufeinander und dann gibt es wie immer in der Politik ein Endergebnis, meistens mal einen Mittelweg und genauso gibt es den Mittelweg bei den Grenzwerten.
Das heißt, irgendwann werden wir noch niedrigere Grenzwerte haben oder quasi oder höhere, kommt drauf an, und weniger Parameter, oder? Weil das sind ja, ich meine, wenn ich 200 oder 2000 Parameter messen könnte und Österreich beschließt nur 50 zu messen oder ich weiß nicht, du hast vorher eine Zahl genannt, dann ist das ja auch schon dramatisch.
Und dann ist das auch schon dramatisch, genau. Und die Frage ist, was passiert mit unseren Grenzwerten? Werden die eventuell noch weiter erhöht? Wie entwickelt sich das Ganze? Und man muss es einfach realistisch betrachten, denke ich. Wir leben in einer belasteten Umwelt. Das ist uns allen klar. Also wir atmen, wenn wir uns draußen bewegen, wir atmen Feinstaub, wir atmen einfach diese Nanopartikel ein durch Abgase, Industrie, Plastikmüll, Massentierhaltung. Es ist ja einfach diese Belastung vorhanden. Ich habe dem Alex auch gesagt, auf der anderen Seite des Anhängers hast du die A2, die Südautobahn. Da rollen, weiß ich, wie viele Autos am Tag drüber mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Da habe ich schon mal zum Beispiel das Thema Abrieb, also Mikroplastik, Abrieb von Autoreifen. Das Ganze landet dann ja am Anhänger. Mittlerweile wurde in allen österreichischen Gletscherseen sogar eine Mikroplastikbelastung gemessen. Das heißt, das spiegelt auch das wider, dass einfach die gesamte Umwelt belastet ist und selbst sehr, sehr abgelegene Regionen, wo die nächste Bevölkerung weit entfernt wohnt, hat eben eine Mikroplastikbelastung.
Ja, Matthias, ich bin da auch ein bisschen bei der Simone ein bisschen schockiert, dass wir ja diese Sachen messen können, Medikamentenrückstände, Mikroplastik etc. Aber wir messen es nicht. Das heißt, da ist dann jeder Einzelne quasi selbstverantwortlich. Oder richtig, dass ich dann sage beim meinem Nachbarn, du, habe ich jetzt jemanden bei mir gehabt, der wird das Leitungswasser nicht mehr trinken, was wir täglich trinken, weil wir viel Leitungswasser trinken und auch kein gedacht haben, wir brauchen kein Mineralwasser oder wir müssen kein ausgesuchtes Wasser jetzt nach Hause schleppen. Also das war dann quasi ein Irrglaube. Du sagst jetzt, das ist politisch so gewollt, dass man nur einen Teil der Sachen testet und den Rest quasi einfach auslässt oder die Werte nach oben setzt, sodass man sagt...
Mitunter. Also ich denke, dass die Grenzwerte dann einfach auch in der Höhe da ausverhandelt werden und man sich halt einigt. Dann kommt aber noch dazu der Punkt, dass ich halt einfach diese, wie gesagt, diese belastete Umwelt habe. Und ja, wenn ich da jetzt messe, dann wir sind ja im Endeffekt dann nur noch frustriert, wenn wir messen und wir sehen, ja, diese und jene Belastung haben wir. Es ist gar nicht mehr anders machbar in unserer modernen Welt und wie gesagt in unserer Industriewelt. Mit dem Plastikmüll, dass diese Verbrechen sind schon verbrochen. Also von diesem Mikroplastik, das wäre man nicht mehr los und da werden auch die nachfolgenden Generationen noch drunter leiden.
Simone will was dazu sagen.
Ja, das Mikroplastik-Thema, ich meine, da wissen wir ja, ich glaube, der Alex und ich haben da mal drüber geredet, die Kreditkarte. Ich meine, spannenderweise, wir nehmen ja wöchentlich etwa 5 Gramm Mikroplastik auf. Und das ist eine Kreditkarte. Also das ist ja echt schockierend. Und wenn wir dann auch wissen, wie die Ablagerungen auch im Darm und so weiter und überhaupt im ganzen Körper, endokrines System darauf reagiert, dann stellt sich für mich halt natürlich auch auf die Frage, auch aus dem Wissen heraus, dass Willi Dungl ja auch immer gesagt hat, ein bisschen Gift braucht er. Mensch, ich lerne auch vom Alex. Also wer uns zuhört, weiß, dass das vom Alex kommt, weil der Alex ja viel mit Willi Dungl noch zu tun hatte. Und da stellt sich für mich natürlich auch aus evolutionstechnischer Sicht ein bisschen die Frage, wie schnell passen wir uns an? Also wie schnell schafft es der Mensch, sich an diese quasi vorhandenen Umweltgifte anzupassen? Das ist natürlich durchaus spannend, weil ich glaube einfach, das ist in den letzten 100 Jahren einfach viel zu schnell gegangen und die Adaption, dass man das quasi abfedert, das sehen wir ja jetzt, dass die Menschen so unglaublich viele Zivilisationskrankheiten haben und immer vulnerabler werden. Das heißt, ich glaube, das geht einfach zu schnell und deswegen brauchen wir halt Lösungen, oder? Also Lösungen und für mich ist immer eine Lösung der Test im ersten Schritt.
Und es geht aus meiner Sicht auch um etwas, dass ich ja jetzt glaube, mit dem Wasser ist alles in Ordnung. Bis ich es von irgendeiner offiziellen Stelle höre, es ist nicht wirklich alles in Ordnung. Und ich denke, okay, viel trinken, das kann ich dann auch viele Sachen ausschwemmen, aber eigentlich trinke ich belastetes Wasser und ich kann genau gar nichts ausschwemmen, oder? Weil das kann gar nichts mehr mitnehmen. Also vielleicht kommen wir jetzt auch zu Lösungen. Ist ein klassisches Mineralwasser in der Glasflasche dann die beste Lösung oder brauche ich wirklich Filterstation zu Hause? Matthias, hilf uns da weiter. Wie schaut es mit Mineralwasser aus? Und Verpackung, da wissen wir schon, dass eine Plastikverpackung nicht das Beste ist, oder?
Genau, ja, danke für die Frage, Alex. Es gibt sogar aus dem vergangenen Jahr eine Studie aus Frankreich, wo verschiedene Getränke untersucht wurden auf die Mikroplastikbelastung. Also man hat sich Plastikflaschen als auch Glasflaschen angeschaut und tatsächlich war insgesamt das Bild so, dass in Glasflaschen sogar eine höhere Mikroplastikbelastung vorhanden war. Warum?
Echt? Weil sie,
ja, weil die Verschlüsse der Glasflaschen innen eine Beschichtung haben, die auch dazu neigen, wiederum Mikroplastik ans Wasser abzugeben. Hat mich selbst auch sehr überrascht. Und wenn ich das noch kurz einschieben darf, ich hoffe ja noch immer auf den Durchbruch in der Mikrobiomforschung, dass man mal Bakterien findet, die das Mikroplastik verstoffwechseln. Bin ja auch ein treuer Hörer und die Simone hat es, glaube ich, in einer der vergangenen Folgen mal angesprochen, dass sowas ja vielleicht mal entdeckt werden könnte.
Ja, naja, die Forschung ist da dran. Also das ist gar nicht so abwegig und das ist nicht so weit weg. Also ich glaube, das ist in absehbarer Zukunft durchaus etwas, das wir andenken können. Bakterien können viel und sie können auch Mikroplastik verstoffwechseln.
Aber trotzdem, Matthias, jetzt praktisch, was für Wasser kann ich dann trinken?
Was für Wasser kannst du trinken? Ja, es gibt einige namhafte, hochwertige Flaschenwässer. Also habe ich eingangs schon gesagt, das kann man machen. Man wird es nur auf begrenzte Zeit machen. Also das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, weil es einfach kostspielig ist, aufwendig. Und ja, ich habe dann eben so begonnen.
Können wir die in den Shownotes dann, Simone, zumindest verlinken? Und ich nehme an, bei einem Heilwasser, ein Heilwasser hat ja auch einen speziellen Nutzen, oder? Das ist ja noch einmal zu unterscheiden von einem normalen Mineralwasser, oder?
Richtig, genau. Also ein Heilwasser hat einen speziellen Nutzen. Ich bin trotzdem ein Freund davon, dass ich sage, ich will mal ein Wasser haben als Basis, das einfach von allen Fremd- und Schadstoffen befreit ist. Weil ich kann auch bei einem Heilwasser nicht sicher sein, dass das 100% rein, also 100% schaffe ich sowieso nie, aber sagen wir, dass das eine sehr reine Qualität hat. Ich weiß nie, was da alles noch an Schadstoffe mitkommt. Und wen es interessiert, die Verbraucherzentrale und verschiedene Verbraucherschützerorganisationen machen da regelmäßig Reviews zu verschiedenen Mineralwässern. Also da kann man sich das schon ganz gut anschauen. Ja, ich kann nur so viel sagen, dass sehr viele Mineralwässer tatsächlich nicht einmal mehr der Trinkwasserverordnung entsprechen würden.
Ja, du hast das da geschrieben, das habe ich mal notiert. Ein Teil dieser Flaschenwässer erfüllt nicht einmal die Trinkwasserkriterien. Aber Mann, was bleibt mir jetzt als Konsument über? Ich kann doch nicht jetzt jedes Mal dich holen, um das zu messen. Auf das kommen wir dann noch, was man da überhaupt messen kann. Aber was bleibt mir als Konsument über?
Ja, was bleibt dir als Konsument über? Im Endeffekt ist die beste Empfehlung einfach eine hochwertige Filteranlage. Weil damit kommst du erstens mal auf wesentlich günstigere Kosten auf Dauer gerechnet, als wenn du dich für Flaschenwasser entscheidest. Und es gilt halt da schon sehr genau hinzuschauen. Also einfach wirklich da die verschiedenen Hersteller zu vergleichen, weil auch da natürlich wiederum gilt, ja, eine Filteranlage kann von den Stoffen, aus denen sie besteht, wenn das keine zertifizierten Filterkartuschen sind, auch wiederum Stoffe ans Wasser abgeben. Das möchte ich natürlich nicht. Also ich will sicherstellen, dass eine Filteranlage dann tatsächlich mein Wasser auch reinigt. Das beginnt bei Aktivkohlefiltern und geht dann bis hin zu Umkehrosmoseanlagen, wobei ich schon sagen muss, dass ich ein sehr großer Freund von Osmoseanlagen bin, weil das einfach die einzige Möglichkeit ist, wirklich reines Wasser mit einer sehr, sehr hohen Reinheit herzustellen, selbst herzustellen.
Erklär uns das bitte mal, was heißt denn das? Ich glaube, es weiß nicht jeder, was eine Osmose ist.
Ja, genau. Also Osmose kommt ja in der Natur auch vor. Das arbeitet, die ganze Anlage arbeitet einfach mit dem Herzstück der Osmosemembran. Also ich gehe jetzt zwar schon sehr ins Detail, aber weil du die Frage gestellt hast zu Osmose. Also das sind einfach feinste Membranen. Man muss sich das Ganze vorstellen wie ein Sieb, durch das die Wassermoleküle durch können, weil sie einfach kleiner sind als alle anderen Schadstoffe. Entwickelt worden ist das Ganze ursprünglich für die bemannte Raumfahrt, weil dort haben sie einfach keine andere Möglichkeit, als das selbst ausgeschiedene Wasser und das Abwasser wieder zu Trinkwasser aufzubereiten. Und das ermöglicht einfach so eine Osmosemembran-Molekularfiltration.
Okay. Lass uns vielleicht bitte wirklich zu denen kommen. Wir reden so viel über die Qualität vom Wasser. Wie misse ich das jetzt wirklich? Nicht, dass jetzt, wenn ich jetzt zuhöre oder mir einer sagt, ja, ich habe ein schlechtes Wasser, was heißt das? Wie misst du das? Wir haben unseres getestet und jetzt bin ich noch mehr frustriert, weil die Simone, gut, die wohnt in Kärnten am Berg oben und hat ein Wasser, von dem kann man nur träumen. Ist das allgemein so, dass in Kärnten am Berg das Wasser ein Traum ist?
Ja, also grundsätzlich, die Simone ist ja in der glücklichen Lage, wenn ich das so sagen darf, dass sie, glaube ich, nicht weit von einer Bergquelle wohnt und da auch versorgt wird. Natürlich hat das Wasser dann grundsätzlich eine relativ hohe Reinheit, muss aber dann ja auch wiederum durch die Rohrleitungen. Und ich nehme mal an, Simone, das werden wahrscheinlich keine Stein- und Glasleitungen sein, oder täusche ich mich?
Nein, überhaupt nicht. Und das war ja auch mein Bedenken, wo ich ja auch sehr mir gar nicht so sicher war, ob mein Wasser überhaupt so gut ist, obwohl ich da oben am Berg lebe und da sicher auch wenig Schadstoffbelastung aus der Umwelt ist, außer die Flugzeuge, die ab und zu drüber fliegen. Aber natürlich, Haus der 80er, Leitungen kann ich nicht sagen, weil ich habe es nicht gebaut. Und insofern war da schon die Frage, und was ich auch heute gelernt und gehört habe von quasi einem Experten, bei dem ich, ein Kollege von dir sozusagen, bei dem ich das Wasser jetzt in Kärnten testen habe lassen und gesagt, naja, es gibt da Ossiacher Tauern und so weiter, die haben eine extrem hohe Belastung von bestimmten Schwermetallen und so weiter, weil da schwemmt auch teilweise das Gestein aus oder mit aus. Also das ist sehr unterschiedlich und auch, dass quasi so Quellen oder Wassergemeinschaften, dass da die Qualität auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Und eine befreundete Ärztin von mir, die Tanja, die hat so quasi auch mit dem Thema Kontakt bekommen, weil sie einen Bauernhof gekauft haben, wo sie dann irgendwann drauf gekommen ist. Sie haben zwar eine eigene Quelle, aber die Qualität ist ganz, ganz schlecht. Also da war zum Beispiel die Nitratbelastung extrem hoch.
Das sehe ich.
Das ist sehr unterschiedlich.
Ja, dann, wenn ich das kurz da erwähnen darf, das sehe ich tatsächlich sehr, sehr oft. Also wenn teilweise die Häuser einen eigenen Brunnen haben, zum Beispiel auch, da messe ich immer wieder sehr, sehr hohe Nitratbelastung. Gerade auch, wenn es einfach Ackerbau und Landwirte in der Gegend gibt, dann kommt das wirklich öfters vor. Und da ist dann besondere Vorsicht geboten, weil, wie du es schon richtig erwähnt hast, also da ist dann nicht mal sichergestellt, dass diese circa 50 Messwerte laut Trinkwasserverordnung eingehalten werden, weil ja das Wasser einfach nicht vom öffentlichen Versorger kommt. Was ich zusätzlich eigentlich noch sagen wollte, im Wasser lassen sich die Toxine einfach so leicht vermeiden. Ich kann ja über die Nahrung und über die Luft kann ich ja die Toxine quasi gar nicht vermeiden teilweise. Ja, jetzt kann ich Bioqualität kaufen und vielleicht sogar Bioqualität in Demeter-Qualität, die allerhöchste Qualitätsstufe bei Lebensmitteln. Beim Wasser, tja, da kann ich selbst entscheiden, in welcher Qualität möchte ich es trinken. Und bei der Nahrung kann ich dann nichts, kann ich keine Schadstoffe mehr rausholen, da kann ich keine Schadstoffe mehr rausfiltern. Ja, ich kann mein Gemüse und mein Obst mit Natron waschen, aber das entfernt mir jetzt auch nicht alle Schadstoffe. Beim Wasser habe ich den großen Bonus, ich kann es einfach selbst in die Hand nehmen und kann die Toxine ganz, ganz einfach vermeiden, indem ich einfach wirklich hochwertig aufbereite.
Ich möchte nochmal zurück auf das, was mir die Augen geöffnet hat, diese Messung. Das heißt, das sind Werte, die international anerkannt sind, oder? Also wenn wir über diesen Mikro-Siemens-Wert, vielleicht kannst du das noch kurz erklären, an den, mit dem misst du ja. Und dann hast du bei uns noch Kalk und eben Nitratbelastung gemessen. Und richtig, hast mir dazu mitgebracht, mein Leitungswasser, alles in ein Glas abgefüllt. Ich sage jetzt keine Marke, du hast gängiges, normales Mineralwasser still, ja, auch im Glas. Dann ein sehr hochwertiges Wasser, wo du gesagt hast, das ist ein hochwertiges Wasser aus dem Norden. Und dann dein gefiltertes Wasser abgefüllt. Und da sind jetzt verschiedene Werte rausgekommen. Und vielleicht kannst du nochmal dieses Mikro-Siemens, was misst das eigentlich genau, dieser Mikro-Siemens-Wert? Oder misst du da andere Sachen auch noch? Oder ist der jetzt ausschlaggebend?
Ja, genau. Danke für die Frage, Alex. Also das sind die Schnelltests, die ich bei den Menschen mache. Ja, das bietet einen einfach mal einen Überblick. Wenn man wirklich einen detaillierten Einblick in seine Wasserqualität haben möchte, ja, dann führt nichts am Labor vorbei. Also dann muss man tatsächlich ins Labor einschicken und da wird es dann auch sehr kostspielig. Also ich habe mich mit einem Labor unterhalten, um wirklich mal einen tiefen Einblick zu bekommen. Eigentlich gar nicht so ein tiefer Einblick, sondern mal einen Überblick zu bekommen. Ja, muss man mal 4.000 bis 5.000 Euro in die Hand nehmen, wenn man da wirklich mal umfassend testen will. Und die
für einen Haushalt?
Ja, für einen Haushalt.
Oder für eine Gemeinde?
Nein, für einen Haushalt, für eine ganz normale Wasserprobe. 4.000 bis 5.000 Euro, wenn du dann noch die radioaktiven Parameter mitmachen willst, dann sind wir schnell mal bei 10.000 oder 15.000 Euro. Da stellt sich dann mir nur die Frage, ob das wirklich Sinn macht, weil eine hochwertige Filteranlage ist nicht mal mit so hohen Kosten behaftet. Also da bin ich unter 4.000 Euro.
Okay. Das heißt, dieser Mikro-Siemens-Wert, der ist aber aussagekräftig.
Der Mikro-Siemens-Wert ist insofern ein guter Indikator und zeigt mir eine Tendenz, richtig? Was misst der Mikro-Siemens-Wert? Die elektrische Leitfähigkeit des Wassers. Sprich, alle Stoffe, die im Wasser gelöst sind und eine elektrische Leitfähigkeit haben, erhöhen den Mikro-Siemens-Wert. Das können Schwermetalle sein, aber auch Salze und Mineralien. Ist der Mikro-Siemens-Wert jetzt sehr niedrig, spricht das eben für eine hohe Reinheit des Wassers.
Und jetzt ganz simpel gefragt von einem Laien, das kann jetzt die kommunale Wasseraufbereitung nicht messen? Oder misst die das eher?
Das messen die
sehr
wohl auch.
Oder sind denen dann irgendwo Grenzen gesetzt? Weil die müssten ja bei mir draufkommen, dass das Wasser nicht so gut ist, wie geglaubt wahrscheinlich, oder?
Ja, also wie du sagst, die messen das natürlich auch. Der Grenzwert für den Mikro-Siemens-Wert, der wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte immer weiter nach oben angehoben. Also ich habe jetzt nicht auswendig die Messwerte bei dir im Kopf, aber ich denke
450.
Ja,
450.
Genau. Also das Wasser hättest du 1980 nicht trinken dürfen, da wäre es gesperrt worden.
Da habe ich noch gutes Wasser in Kärnten gehabt, da war ich noch in Kärnten 1980. Aber jetzt, was ja mich noch mehr schockiert hat, jetzt glaubst du kaufst da Wasser außen im Glas, Mineralwasser, 930 hast du bei mir gemessen.
Richtig.
Und zum Vergleich war das hochwertige Wasser aus dem Glas 43 und das gefilterte 18. Das heißt, 18 ist bei weitem das Beste. Ist das so richtig jetzt?
18 ist bei weitem das Beste, ja, kann man so sagen. Wie gesagt, der Mikro-Siemens-Wert, der lässt einfach nur mal eine Tendenz zu, so dass ich einmal einordnen kann, okay, wie viel gelöste leitfähige Stoffe habe ich in den jeweiligen Wässern. Das könnten ja auch Salze und Mineralien sein. Es stellt sich dann immer nur die Frage, sind die verunreinigt und kommen da vielleicht eben Schadstoffe mit? Und jetzt kann ich halt dann nur so die Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht stellen, wer würde denn, wenn er Eisen braucht oder einen Eisenmangel hat, auf die Idee kommen, in den Keller zu gehen, in die Werkstatt und einen staubigen Nagel, der am Boden liegt, an dem zu lutschen, um seinen Eisenbedarf abzudecken? Würde wahrscheinlich niemand machen. Und ähnlich ist es meiner Meinung nach mit den Mineralien und Salzen aus dem Leitungswasser. Ich weiß ja nicht, was ich da noch so mittrinke.
Okay, ja, das habe ich einmal zumindest verstanden, dass das nicht ideal ist bei mir, aber auch das Wasser dann, das Mineralwasser als solches auch nicht ideal ist. Ich meine, du hast mir noch einen Wert mitgegeben, der mir dann das erste Mal aufgezeigt hast. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig notiert habe. In Kanada ist aber ein Wert von 1200 Industrieabwasser.
Genau, richtig.
Also sind das dort die Werte Wissen allgemein strenger oder haben die so ein gutes Industrieabwasser?
Gute Frage. Also in Kanada bin ich da jetzt nicht so tief in der Materie, aber das, was du sagst, ist richtig. Also bei 1200 oder 1400 gilt in Kanada das Wasser schon als Industrieabwasser. Und ja, bei uns wäre es mittlerweile noch als Trinkwasser zulässig.
Mich schockiert halt eines. Du sagst, zum einen haben sie einfach die Werte angehoben. Das heißt, das Wasser, für mich ist nur immer gutes Wasser, aber die Werte wurden einfach angehoben. Ja? Somit, wenn ich mich nicht mit den Werten beschäftige, glaube ich noch immer, ich trinke dasselbe Wasser wie 1980, weil es hat sich nichts getan. Ja? Im Irrglauben bin ich.
Ja, genau, richtig.
Du das andere ist aber wiederum, du sagst dir, die haben diese ganze Wasseraufbereitung. Also wisst man das erklärt, dass da habe ich gesagt, wo ist diese Filteranlage? Vielleicht kannst du das nochmal erklären, dass man einfach versteht, wie es zum Trinkwasser bei uns kommt, wie das Wasser aufbereitet wird überhaupt und warum das teilweise gar nicht möglich ist, beziehungsweise da ein paar Filtereinheiten fehlen.
Ja genau, was du meinst, ist der Wasserkreislauf, weil ich habe das ja eingangs schon erwähnt, dass es kein frisches Wasser dazukommt auf unserem Planeten, sondern wir haben einfach einen Kreislauf. Der Kreislauf, wir haben schon den Teilabschnitt besprochen, vom Wasserwerk bis zum Haushalt. Was passiert dann? Wir nutzen das Wasser tagtäglich, wir drehen den Wasserhahn auf, müssen dann aber auch mehrmals am Tag das Wasser wieder ausscheiden. Auf der Toilette im Normalfall. Dann haben wir aber das Thema, dass auch Wasch- und Reinigungsmittel den Weg in den Abfluss finden. Wir haben das Thema, dass jeder Österreicher im Durchschnitt 2 Medikamente täglich nimmt. Die müssen wir auch dann teilweise irgendwo wieder ausscheiden.
Also da fallen wir, glaube ich, jetzt einmal aus. Aber ist das wahr? 2 Medikamente täglich jeder Österreicher?
Im Durchschnitt. Also da werden natürlich auch dann wirklich kranke Menschen mit berücksichtigt. Im Durchschnitt circa 2 Medikamente
Wahnsinn.
Täglich. Ja.
Puh.
Und wenn man sich mit einem Klärmeister unterhält, was alles so in der Kläranlage landet, also von verdorbenen Lebensmitteln bis hin zu toten Haustieren, Medikamente, die leider die Menschen teilweise noch immer in der Toilette entsorgen, und da kann ich bitte nur dazu aufrufen, macht's das nicht, entsorgt's die fachgerecht, Das landet dann im Endeffekt alles in der Kläranlage, und die Kläranlagen haben zuerst mal eine mechanische Reinigung durch den Klärrechen, dann wird biologisch und chemisch aufbereitet. Ganz wichtig hier zu wissen, wir haben einen Unterschied zwischen klarem Wasser und reinem Wasser. Die Kläranlage macht aus Abwasser klares Wasser, aber eben kein reines Wasser, weil eine Kläranlage nie Feinststoffe wie Medikamentenrückstände oder Hormone schafft. Genauso wenig schafft sie, Mikroplastik zu filtern. Und das geht dann im Endeffekt nach der Kläranlage geklärt schon wieder zurück in unsere Bäche und Flüsse.
Ja, Simone, bitte.
Das ist ja auch spannend. Ich meine, jetzt in dieser ganzen C-Krisen-Pandemie-Zeit haben wir ja auch viel Vorteile dadurch gehabt, oder? Wir wussten auf einmal, wie viele Menschen auch krank sind oder wie die quasi Zusammensetzung ich denke dran, an Drogenkonsum sich verändert. Also das können wir alles quasi, das lesen wir ja tagtäglich. Und das hat mich auch irgendwann mal schockiert, wo ich mir gedacht habe, das steht jetzt so in der Zeitung. Wir wissen anhand von den Analysen des Wassers, dass der Kokainkonsum und Heroinkonsum und so weiter in den letzten 10 Jahren sich so und so verändert hat. Dann denke ich mir immer, spannend, was passiert denn damit? Ich meine, das ist ja quasi auch im Wasser, oder? Und das hat ja auch einen enormen Einfluss, wenn wir jetzt über Hormone sprechen, Veränderung von Hormonen und so weiter, wenn das Wasser hormonell belastet ist, zum Beispiel, oder mit Drogen oder mit irgendwelchen Viren, Bakterien und so weiter. Was wird denn davon dann gefiltert? Oder wird das nur in der Kläranlage gemessen und dann brav rausgefiltert?
Ja, genau. Also das wird genauso geklärt in der Kläranlage, aber wiederum nur geklärt. Und diese Feinstoffe werden eben nicht geklärt. Also auch Rückstände von Drogen, da gilt dasselbe wie für Medikamentenrückstände, Hormone, Wasch- und Reinigungsmittel, PFAS. Das sind alles Stoffe, die kann eine Kläranlage nicht klären.
Das landet aber Matthias, das gibt es ja nicht, dass das dann alles irgendwie oder Reste davon im Trinkwasser bleiben, enden, oder?
Naja, gehen wir weiter im Wasserkreislauf. Also nach den Kläranlagenmündungen, ich habe einige Fischer in meinem Freundeskreis, wandeln die Fische mittlerweile ihre Geschlechter um, aufgrund der Belastung. Die haben keine eindeutig identifizierbaren Geschlechter mehr und sind teilweise Zwitter. Macht mich persönlich sehr traurig, weil ich habe meine halbe Kindheit bei uns in der Ortschaft im Bach verbracht und habe da die Fische gefangen. Ich habe jeden Fisch beim Namen gekannt. Wir hatten da sogar Krebse, die wurden mal ausgesetzt und die haben sich da dann auch recht gut gehalten. Also müsste ich dann jetzt direkt mit meinen Nichten wieder mal in den Bach schauen, wenn es wärmer wird, ob die noch da sind und wie es da mit den Geschlechtern auch ausschaut. Ja, genau. Also dann sind wir im Endeffekt im Bach und im Fluss. Irgendwo an diesem Bach und Fluss, und das ist ja auch so interessant, die meisten Ortschaften oder eigentlich alle Ortschaften und Städte in Österreich wurden an Flüssen errichtet, weil man es einfach damals brauchte. Man hat es damals gebraucht, als wir uns angesiedelt haben, um eine Wasserversorgung zu haben vor Ort. Und dann haben wir jetzt eben aktuell aber die Situation, dass wir an dem Fluss ein Grundwasserdepot haben, wo wir über Versickerung einfach das Fluss- und Bachwasser ins Grundwasser bekommen. Andererseits natürlich auch durch Versickerung Düngemittel, also wenn die Landwirte eben Gülle aufbringen auf den Feldern, versickert aus dem Düngemittel dann auch wieder zum Beispiel Nitrat ins Grundwasser. Und aus dem Grundwasser saugen wir dann wieder unser Wasser, das wir für die Trinkwasserversorgung brauchen, ins Wasserwerk an. Dann sind wir schon wieder zurück im Wasserwerk, wo wir diese circa 50 Werte prüfen und dann pumpen wir es wieder in die Haushälte.
Na bumm.
Weil da auch ganz spannend, auch was ich recherchiert und gelesen habe, was mich extrem schockiert hat, war, es gibt ja die EU-Abwasserrichtlinie und da hatte die Industrie letztes Jahr unglaublich große Sorgen, weil natürlich die EU mittlerweile von Industrie, aber auch zum Beispiel von Pharma und Kosmetik fordert, quasi Geld dafür zur Verfügung zu stellen, dass diese Rückstände aus dem Wasser gefiltert werden. Also das ist ja schon auf höchsten Ebenen auch politisch hoch diskutiert, weil scheinbar so ein Problem ist.
Richtig,
was mich eher schockiert ist, wir lesen das in der Zeitung, oder? Und das ganze Internet, wenn man recherchiert, ist voll damit. Also
wir glauben, Simone, genau, wir uns glauben, betrifft das nicht. Genau. Weil ich habe, bis der Matthias da war, habe ich gesagt, ja, ich werde ein bisschen an Kalk haben, aber sonst haben wir Wiener Hochquellwasser, bitte. Ja, also das ist das Beste. Und jetzt, ganz ehrlich, wir brauchen Lösungen, Matthias. Was mache ich jetzt daheim? Gib mir ein paar Tipps. Also es geht ja jetzt um die Eigenverantwortung, weil ganz ehrlich, jetzt warst du eh schon da, ja. Und ich beschäftige mich jetzt damit und ich will halt nicht jetzt jeden Tag 5-6 Liter da kaufen von dem Wasser, was wir dann in den Shownotes haben oder von einem der Wässer, sondern was ist die Lösung? Was kann ich machen? Weil wenn jetzt das Wasser so angeliefert wird durch meine Pippen und durch die Leitung, dann muss ja ich selbst schauen, wie kann ich damit umgehen? Weil wenn ich das jetzt gehört habe, ja, dann brauche ich eine Lösung. Außer ich wohne auf, Simone, wie hoch wohnst du oben? 1300. Und habe das Glück, dort so ein Wasser vorzufinden. Also zuerst einmal testen, oder? Es sollte jeder mal sein Wasser testen, weil vielleicht ist es ja noch mehr belastet als bei uns. Ja.
Richtig.
Und also was mache ich dann?
Da kann ich nur dazu aufrufen, meldet euch auch gerne bei mir, also im Großraum Wien, ich sage mal auch Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, besuche ich euch gerne vor Ort, dass wir einfach bei euch so eine Messung machen. Ansonsten natürlich auch für ganz Österreich, aber auch Deutschland könnt ihr gerne das Wasser zu mir einschicken. Ich teste es dann auch, genauso wie beim Alex, gebe euch einfach einen Überblick, dann habt ihr schon mal so ein erstes Gefühl, kriegt ihr dann dafür, welche Beschaffenheit euer Wasser hat. Und wenn ich nochmal das aufgreife, was die Simone gesagt hat, ja, also es gibt diese Diskussion, dass die Pharmaindustrie da quasi die vierte Stufe in der Kläranlage finanzieren sollte, die dann eben auch schafft, Medikamentenrückstände etc. aus dem Wasser zu holen. Ich stelle mir nur die Frage, wie viel Sinn macht das wirklich, wenn wir das in der Kläranlage tun und das Wasser dann, das geklärte Wasser wieder in eine ohnehin schon belastete Umwelt zurückschicken, wo auch einfach wieder andere Störfaktoren ins Wasser gelangen, das macht für mich wenig Sinn. Also der einzige Ort, wo es wirklich Sinn macht, das Wasser aufzubereiten, ist, bevor ich es trinke, bevor ich es zuführe, zu mir nehme. Und das ist einfach zu Hause, im Haushalt eben. Ja, es stehen jetzt unmittelbar die Olympischen Winterspiele bevor und ich habe da nur so kurz in meiner Recherche vor dem Podcast habe ich gesehen, 2004 für die Olympischen Spiele in Athen wurden beispielsweise 600 Osmose-Membranfilteranlagen angeschafft. Habe ich mir gedacht, okay, interessant, gerade da bei den Olympischen Spielen, wo irgendwie Sponsoring etc. ja da gar nicht erlaubt ist, also ist ja werbefrei, da schaut man dann vielleicht wirklich, was ist das Beste für die Athleten und hat halt diese Filteranlagen angeschafft, um jedem Athleten einfach sein reines Wasser zur Verfügung zu stellen. Und dann kann es ja jeder auf seinen individuellen Bedarf anpassen mit Elektrolyten, Mineralien, alles, was er eben braucht. Das war, finde ich, ganz interessant, als ich das gesehen habe.
Sind durchaus spannende Insights, auch natürlich für einen Sportler immer total wichtig. Was ich noch zur Pharma- und Kosmetikindustrie gerne dazugeben möchte, zu bedenken, und darüber sollte jeder nachdenken, vor allem Menschen, die sehr viel auch Fleisch zu sich nehmen. Jetzt haben wir eine hohe Antibiotikabelastung, das wissen wir auch schon über die Tierindustrie, also die Fleischindustrie, das ist ein großes Problem. Dann haben wir eine enorme Belastung an Antibiotika auch in unserem Trinkwasser mittlerweile. Also deswegen ist die Diskussion ja so ongoing, auch mit der Pharma. Und daraus ergeben sich natürlich für die Zukunft enorme Herausforderungen, wenn wir an Resistenzbildungen denken, um jetzt wieder den Kreis zum Mikrobiom zu schließen.
Ja.
Weil das ist natürlich etwas, wenn die Resistenzbildung weiter so rasant zunimmt, dann werden wir irgendwann einmal massiv Probleme haben. Und deswegen, Leute, schaut auf euer Mikrobiom. Schaut drauf, dass das Wasser, das ihr zu euch nehmt, nicht belastet ist oder wenig belastet ist. Das kann ich einfach nur jedem als Tipp mitgeben, weil was man schon sehr wohl sieht, ist auch, dass Probiotika, wenn man sie in Wasser reaktiviert, sehr wohl unterschiedlich auf Wasserqualität reagieren und natürlich dann auch ihre Aktivität oder ihre Lebensfähigkeit dadurch entscheidend beeinflusst wird. Also es macht schon einen großen Unterschied und da bin ich das erste Mal drauf gekommen. Da wusste ich noch gar nicht so viel darüber Bescheid, als ich in Australien war und 3 Wochen lang nur aus der Plastikflasche mein Probiotikum angerührt habe. Und das hat einfach ganz anders ausgeschaut nach einer Minute und anders geschmeckt, als ich es von Österreich gewohnt war. Und da bin ich auch zudem in dem Kontext ein bisschen achtsamer geworden, weil das hat natürlich hier auch einen Einfluss, also um auch das Mikrobiom-Thema da nicht heute ganz außer Acht zu lassen.
Also ich bin ein bisschen baff, aber trotzdem danke Matthias und ich sehe halt, dass da wirklich Eigenverantwortung gefordert wird und Simone, bitte, bitte die Tipps, die wirklich guten Wässer da in die Shownotes, auch die Möglichkeiten, die man hat mit diesen Filteranlagen. Ich glaube, das interessiert nicht nur mich, das wird jetzt mehrere interessieren. Und auch die Möglichkeit, vielleicht kann man sich ja so ein Gerät auch selbst besorgen, aber das wird wenig Sinn machen, so ein Mikro-Siemens-Gerät. Oder auch, wie man dich erreichen kann, Matthias, weil da wird ein oder andere sich definitiv melden, der so wie ich bis jetzt gedacht hat oder bis zur Messung gedacht hat, wir haben eigentlich ein super Trinkwasser. Und ja, ich sage mal danke, ich bin definitiv ein bisschen baff.
Ja, danke Matthias für deine Insights. Wir werden alles in die Shownotes packen. Und ja, auch von meiner Seite, auch wenn mein Wasser, und ich bin jetzt ganz stolz, meins hat eine Leitfähigkeit von 58, also mein Mikro-Siemens-Wert ist total gut. Dennoch ist das ein Thema, wo ich einfach sage, auch für meine Family und alle, bitte kümmert euch drum.
Und? Du bist auch 200 Tage nicht zu Hause.
Ja genau, das ist nämlich das größere Problem. Und deswegen, mein Mann hat heute schon zu mir gesagt, ja, wir werden dir das Wasser abpacken und flaschenweise quasi im Kofferraum einlagern. Dankeschön.
Danke Matthias, danke vielmals.
Ja, vielen Dank von mir abschließend auch nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich bei euch sein durfte und euch da tiefere Einblicke geben durfte. Ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet. Mach mal liebend gerne den Wassertest. Ich berate euch dann auch zu Filteranlagen. Und wenn ihr über mich eine Filteranlage beziehen wollt, dann lege ich auch noch Blauglasflaschen oben drauf. Da habt ihr dann auch für unterwegs einfach euer Wasser in den Glasflaschen, wo es auch noch ein bisschen lichtgeschützt ist. Genau, das gibt es von mir noch oben drauf. Für alle Hörer einfach mit dem Code GUTTONOW.
Passt. Tschüss.
Ciao, ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.